Deutschlandfunk Kultur heute.
Wir fragen in diesem Sommer in Kultur heute nach der Begriffs-, nach der Idee-, nach der Realgeschichte von Freund und Feind in diversen Beiträgen und Gesprächen. Heute blicken wir mal ins Altertum, aber nicht nur. Die Altphilologin Melanie Möller hat nicht nur Bücher zu Ovid und Homer verfasst, sondern auch zur Rhetorik, sondern auch gerade und über den entmündigten Leser, über zumutungsreiche Literatur. Sie lehrte als Professorin für klassische Philologie mit dem Schwerpunkt Latinistik an der Freien Universität in Berlin. Ein flüchtiger Blick zeigt, das Lateinische ist meist begrifflich und sprachlich sensibler. Der Inimicus etwa, der persönliche Feind, ist eine Art Gegenfreund. Ein Unfreund, ein Gewesenfreund, ein Freundschaftsverräter. Im Feind stecken wirksame Reste vom Freund. Der Staatsfeind hingegen, der Hostis, das ist ein Feind und Fremder, ein Landesfeind, der auswärtige Gegner. Der kann aber auch ein Gast sein, ein freundlicher oder feindlicher. Ein Moderator heißt übrigens im Englischen Host. Der Adversarius hingegen, das ist ein rechtlicher Feind, ein Prozessgegner, der naturgemäß auch ich selber bin. Immer ist der eine des anderen Widersacher und umgekehrt. Melanie Möller, ist das Lateinische also präziser?
Ja, das ist sehr viel präziser. Also wenn man mit dem Adversarius anfangen, wie Sie es gerade gesagt haben, sehr schön auch vor Gericht. Zwei wenden sich ab eigentlich. Das sind zwei Abgewandte, diese Bewegung. Beziehungsweise sie wenden sich zu und wenden sich ab. Das ist so ein bisschen wie bei so einer Apostrophe. Hat was mit Wendung zu tun, mit Wendigkeit. Und so kann man natürlich auch zwischen Freundschaft und Feindschaft die Rollen wechseln. Und ja, der Klassiker ist tatsächlich der Amicus Inimicus. Ne? Also im Amicus steckt ja auch die Liebe drin, die Gewogenheit, der Amor. Und im Inimicus haben wir dieses privative In am Anfang, dass diese Zuneigung ausschließt, abwehrt, verneint, kann natürlich trotzdem ein gewesener Freund sein, aber irgendwie ist diese emotional zugewandte Ebene dann schon sprachlich ausgeschlossen. Da hat sich was dazwischen geschoben, was dann manchmal unwiderrufbar so bleibt.
Kennt man aus dem Leben, nichts ist schlimmer als gewesene Freunde, ne? Die sich verraten fühlen.
Ja, auf jeden Fall heftiger als unbekannte Feinde.
Sie haben gerade ein Buch über den entmündigten Leser gemacht, Melanie Möller, und paaren darin zumutungsreich römische, auch griechische Autoren mit modernen, weil sie sich über die schwer erträgliche Leichtigkeit des Cancelns ärgern, so heißt es ihr Buch im Untertitel, denn die nimmt den anstößigen Texten den Stachel, ist das so Ihre Grundüberlegung?
Ja, sie nimmt auch das, was man möglicherweise ja als feindselig bezeichnen könnte oder doch als fremd. Fremdheit und Feindseligkeit gehören ja manchmal auch zusammen, also zumindest von den etymologischen Bedeutungen her, von den Anfängen her. Das Fremde, was man nicht kennt, das irritiert. Und ich würde auch schon sagen, dass diese Texte, diese Stacheln irgendetwas Irritierendes haben, fremd vielleicht auch wirken, also zumindest für die Leute, die das noch nicht gelesen haben. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass manche Leute ein Buch und Film, irgendein Kunstwerk überhaupt erstmals in die Hand nehmen und dann ganz verstört sind. Ja, das kann auf jeden Fall irgendetwas Verstörendes haben, Fremdes, und das soll auch mal schön so bleiben. Also es gibt offenbar das Bedürfnis, das alles etwas kuscheliger, heimeliger, vertrauter zu machen, aber das ist etwas, was meiner Ansicht nach in der Kunst wenig zu suchen hat. Also es darf auch da sein, aber nur unter ferner Liefen.
Ja, mit Triggerwarnungen zu versehen. Würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich jetzt nach wenigen Minuten sage, wir müssen durchaus Freundschaft auch mit feindseligen Texten entwickeln?
Das ist dann auf ein philosophisches Niveau gehoben, das ich jetzt noch nicht bemüht hatte. Ja, sehr schön. Das würde ich gleich unterstreichen. Also Freundschaft mit feindseligen Texten entwickeln. Man muss seine Freundschaftsbegriffe, überhaupt seinen guten Willen, sein Wohlmeinen ja auch immer mal wieder überprüfen. Wie großzügig ist das eigentlich? Und wenn man nachfasst, dann ist das doch oft sehr kleinteilig, zumindest gegenüber verstörenden Texten, die einem nicht in den Kram passen, sei es nur, weil sie bestimmte Wörter benutzen. Da darf man also wirklich sehr, sehr großzügig sein und die Feinde, die Wörter, die bösen Gedanken, die unliebsamen Themen trotzdem willkommen heißen. Das muss gar nicht christlich sein mit der anderen Wange, die man hinzuhalten hat, sondern einfach ein bisschen, ja, entspannter, großzügiger, weiterherzig.
Sie benutzen Texte, die einem Bildungsbürger vielleicht vertraut sind, von Vergil oder Ovid oder Euripides oder auch dem Dichter Catull, um sie doch ziemlich grob gegen den Strich zu bürsten. Das ist das eine. Das heißt, eine sehr lebensnahe Übersetzung, wo es manchmal sehr derb, um nicht zu sagen vulgär, zugeht. Aber das Ganze hat einen Sinn, nämlich zu sagen, die Kunst ist die Kunst, das Leben ist das Leben, der Dichter ist der Dichter und die Dichtung ist die Dichtung. Also verdammt nochmal, das auseinanderzuhalten.
Ja, es war mir ein Anliegen zu demonstrieren, dass das kein modernes Phänomen ist, auch ein modernes, aber eben nicht nur, dass das immer schon so gewesen ist, dass Künstler die Grenzen ausloten. Natürlich tun sie das, dass sie mit Rollen spielen, dass sie vor allen Dingen die Beziehung von Kunst und Leben in den Blick nehmen. Die geht nicht immer so leicht auf. Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sagt die Dichtung oft, sagen die Dichter. Und das ist auch in gewisser Weise gut so. Natürlich gibt es gleichwohl Berührungspunkte zwischen Kunst und Leben, das wissen wir alle, aber die sollten nicht sich auf einen Normraster irgendwie zurücklesen lassen, sondern man sollte zumindest in der Vorstellung die Kunst das sein lassen, was sie will, nämlich frei und unabhängig von lebensweltlich normierten Zugriffen.
Keusch und gesittet soll der fromme Dichter sein, heißt es im berühmten 16. Gedicht von Catull. Doch die Verslein, die haben dies nicht nötig. Das heißt, man darf durchaus Freund oder Freundin produktiver Feindschaft sein, wenn es um Texte und ihre Autonomie geht.
Unbedingt. Und auch die in den Dichtungen durch versifizierten Gegenstände und seines Menschen werden ja der ganzen Skala bedient, also von Freund zu Feind, von Liebe zu Hassobjekt, Subjekt, Objekt. Das verschränkt sich alles ganz wunderbar ineinander. Und das greift natürlich auch über auf die Leser und diejenigen, die sich mit den Texten beschäftigen. Die sollten also auch dieses Angebot als Bereicherung empfinden, dass ihnen Texte auch feindselig entgegenkommen und sie dann vielleicht trotzdem eine besondere Freundschaft zu ihnen entwickeln können. Also es darf auch die Feindschaft bleiben, aber egal.
Damit Melanie Möller nicht zu himmelblau wird, ich entgegne Ihnen die antiken Texte. Das ist doch alles fremdenfeindlich und frauenfeindlich und herrschaftsverherrlichend. Allein der Euripides mit seinen Frauen, Stoffen Medea, Iphigenie, Bacchen, Troerin und so weiter. Sehen Sie es anders?
Ist das eine rhetorische Frage? Nein, also das ist jedenfalls, also ich könnte sagen, ich liebe frauenfeindliche Texte, vor allen Dingen solche, in dem Beispiel jetzt mal, die gar keine sind. Das ist ja auch oft so, dass die Leute nicht richtig lesen. Es gibt natürlich kein Frauenwahlrecht in der Antike und so auch nicht in den antiken Texten, aber es gibt doch sehr differenzierte Frauenbilder. Es gibt sehr vielschichtige Vorgehensweisen gegenüber Fremden, gegenüber Andersdenkenden und da steckt dann doch auch viel mehr drin, als es heute so gerne und vorschnell heißt über die Sklavenhaltergesellschaft. Es ist alles immer schon recht differenziert gewesen und das kann man in der Literatur ganz besonders deutlich erkennen, gerade gegenüber den sogenannten Minderheiten und Benachteiligten. Also wenn die Leute etwas genauer schauten, zum Beispiel auf Euripides, Medea, die sie gerade selbst ins Spiel brachten, könnten sie sehen, was eine fremde Frau alles leisten kann. Nicht nur ihre eigenen Kinder umbringen, aber wie sie sich also da in tiefste
Auch Achill.
Auch Achill und andere lästige Konsorten, obwohl Achill hat ja auch was, aber es sind alles vielschichtige Charaktere. Ja, aber man sieht eben, wie eine Frau sich da in einem Konflikt befindet und ja, als reflexive Figur wirklich kunstvollst ausgelotet ist und da ist nichts mit Frauen- oder Fremdenfeindlichkeit. Jedenfalls nicht von Seiten des Autors.
Die Kunst ist gewissermaßen der sinnvolle Feind und das andere des Lebens.
Ja, das ist eine schön pointierte Formulierung, würde ich sagen. Das andere des Lebens, etwas, dessen man niemals so richtig Herr und auch nicht Herrin werden kann. Und das, was uns auffühlt, das uns am Leben hält, lebendig hält, ja, weil wir natürlich irgendwie doch auch immer so ein bisschen auf der Suche bleiben. Und wenn wir schon im Leben satt und zufrieden sein sollten, haben wir wenigstens in der Kunst noch einen Platz, um uns auszutoben. Und auch umgekehrt natürlich, wenn wir unglücklich und unzufrieden, erfolglos, verzweifelt sind, kann die Kunst uns vielleicht nicht unbedingt therapieren und muss das auch nicht, aber sie kann uns doch bereichern. Ablenken, erfreuen und uns Möglichkeiten des Denkens eröffnen, von denen wir vielleicht so gar nicht geträumt hätten.
Unsere Philologen verhalten sich zu wirklichen Erziehern wie die Medizinmänner der Wilden zu wirklichen Ärzten. Welche Verwunderung wird eine ferne Zeit haben? Also Nietzsche und mein Ziel ist, volle Feindschaft zwischen unserer jetzigen Kultur und dem Altertume zu erzeugen.
Ja, das ist großartig. Eben ganz genau, weil Nietzsche diese Erfahrung ja auch schon gemacht hat, dass seine Zeitgenossen, die sich in dem Fall nun mit dem Altertum befassen, überhaupt ja so einen weichgespülten Humanismus daraus machen. Und das Inhumane, was Nietzsche ja sehr stark betont, in den Texten, im Altertum, im Denken, dieses Wilde, und zwar nicht primitiv, weil noch entwicklungsstufenmäßig am Anfang, sondern in dieser Offenheit Wilde, weil die das dann auch nicht zulassen oder an die Ränder verbannt haben, ne?
Sagt Melanie Müller, die klassische Philologin, hat ein Buch geschrieben, das gerade rausgekommen ist, Der entmündigte Leser. Da kann man dann lesen, was Euripides etwa mit Annie Ernaux zu tun haben.